Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Da sind wir wieder. 50 plus 2, Bundesliga-Rückblick, dritter Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der die größte private Wahlplakatsammlung der Geschichte der Bundesrepublik besitzt, Niklas Levinson.
Ich weiß nicht, wo das jetzt herkam, aber Fun Fact, also eigentlich ist es kein Fun Fact eher, sondern deprimierend Fact. Bei uns im Dorf, wo ich herkomme, da gab es einen Typ, der hatte einfach so einen alten LKW, der von oben bis unten voll war mit NPD-Plakaten, mit denen er bei uns durchs Dorf gecruised ist.
Hat er die abgemacht oder und hat,
waren sie nee, das nee, wegen, der hat oder? Die da als Ausdruck seiner Gesinnung auf sein Auto geklebt. Also die waren, der ganze LKW war quasi zu tapeziert mit NPD-Wahlplakaten.
Das muss man auch wollen, dass man wirklich sagt, ich klebe mir das aufs Auto.
Ich bin der NPD-Dude, ja.
Ich bin der, genau, ja, nee, das bin ich. Von dem habt ihr schon gehört, ja, das bin ich. Das ist ein bisschen wild.
Ja, ich weiß auch nicht, wo das gerade ist. Das ist eine Abbiegung, die du aufgemacht hast mit deiner vollkommen willkürlichen Wahlplakatbehauptung.
Was heißt denn willkürlich? Wer da vorne auf der Heizung, das ist Helmut Kohl, oder? Den kenne sogar ich noch.
Ja, genau.
Hast du früh das angefangen zusammen?
Früh angefangen. Helmut Kohl war mein erster auf jeden Fall. Das war mein Einstieg in die Szene.
Ja.
Aber ja, wir haben den Lastwagen-Dude.
Ja. Also, wenn man hier bei Niklas durch die Wohnung läuft, dann muss man wirklich aufpassen. Man kann quasi kaum sich von Raum zu Raum bewegen, weil links und rechts die Wahlplakate gestapelt sind. Seltsame Falltechnik hast du da auch entwickelt.
Wahlplakat-Messi.
Ja, Wahlplakat Messi.
Ja.
Finde ich eigentlich übrigens schon gut, aber als guten Titler, wir können nicht wieder Messi im Titel haben.
Nee, das geht nicht.
Wir sind natürlich hier, um über die Bundesliga zu reden und über den Rückblick des dritten Spieltags. Ein Spieltag, der für mich wieder so ein Mittel war, das kann ich vorher raus sagen. Wir hatten der FCK sich am Wochenende geschlagen.
Der FCK hat 1:1 gespielt gegen den FSV Zwickau und Mike Wunderlich, der als einer der besten Standardschützen dieser Liga gilt, hat in der 89. einen Elfmeter verschossen. Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte.
Und Mike Wunderlich, das wissen wir alle, der spielt natürlich für den FCK.
Ja, ja, klar.
Okay, gut. Wusste ich nicht. Ich hätte jetzt auch Zwickau sein können. Ich wusste nicht, ob du dich freust oder ärgerst.
Nee, ich habe mich geärgert. Also ganz konkret geärgert.
Okay, lass uns reinstarten.
Ja.
Freitagabend. BVB TSG. Dortmund empfängt die TSG Hoffenheim und es gibt eine schöne Tradition bei diesen Spielen, geht's immer ganz gut zur Sache, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall und die TSG ist tendenziell immer eine Mannschaft, die es Dortmund brutal schwer macht, wirklich brutal schwer macht.
Haben die nicht sogar, jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt, haben die nicht irgendwann mal die kurz vor Ende sogar geschlagen, 3-1 und haben ihn damit wirklich Chancen auf eine deutsche Meisterschaft ruiniert? Wissen wir jetzt nicht.
Kann oder? Sein, es gibt auf jeden Fall eine bunte Geschichte auf jeden Fall.
Oh,
das 4-0 von Hoffenheim mit allen Kramaric-Toren, glaube ich.
Ja.
Und dann gab es noch, wo Dortmund zu Hause verliert und Hoffenheim wäre direkt abgestiegen.
Ja, die Nummer. Ja. Da waren die Dortmund-Fans richtig sauer danach.
Ja, ich ja auch, weil damals ist der FCK aus der zweiten Liga in die Relegation und musste statt gegen Düsseldorf zu spielen, gegen Hoffenheim ran. Die damals noch so Leute wie Yannick Westergaard hatten. Also es war natürlich Gift dann für den FCK.
3:2 gewinnt der BVB am Ende. Und da liegt die Betonung auf am Ende. Chronistenpflicht. Gio Reyna macht das 1-0. Christoph Baumgartner das 1-1. Jude Bellingham. Munas Dabur in der 90. macht das 2-2. Und Erling Braut Haaland macht in der 90. ein Tor. Das unglaublich ist. Fangen wir da einfach an, was soll's. Der macht das entscheidende Tor. Durch nichts anderes als schieren Willen. In dieser Situation, bevor er trifft, geht er ins Dribbling und flankt den Ball und dann macht er ihn rein.
Er macht alles. Er macht alles, damit dieses Tor fällt. Aber er hat in Summe ein so-lala-Spiel gemacht.
Aber scheißegal, ne?
Es ist vollkommen egal, wenn er den Siegtreffer zum 3:2 macht, aber das Gesamtspiel von Erling Haaland fand ich eher so-lala. Aber ja, diese eine Szene überstrahlt jetzt natürlich im Nachgang alles andere und macht den Rest auch mehr oder weniger irrelevant. Er ist ja immer noch jemand, glaube ich, der jetzt nach 3 Spielen bei 3 Toren steht.
Ja.
Müsste er auf jeden Fall. Von daher, die Grundlage, die Angriffsfläche ist sehr, sehr klein.
Am Ende gewinnt also die Dortmunder. Und es ist ein Spiel, das von vorne bis hinten richtig Bock gemacht hat einfach. Und die Hoffenheimer, wir hatten es jetzt schon glücklicherweise, wir werden ja immer nur für unsere falschen Takes berechtigterweise darauf hingewiesen. Aber wir haben schon letzte Saison relativ früh irgendwann gesagt, Hoffenheim ist diese Saison nicht zu bewerten. Dieses Jahr sieht es anders aus. Die Mannschaft ist zusammen, man konnte sich gemeinsam vorbereiten. Und dieses Hoffenheim-Team ist ein junges, aufregendes Team. Ne? Man kann von dem Verein halten, was wir wollen, da müssen wir nicht drüber reden. Grüße gehen auch raus an unsere Hoffenheim-Fans in der Community, da gibt es ja ein paar Prominente. aber das ist eine aufregende Truppe und ich finde, dass so Spieler wie David Raum, Angelo Stiller, das sind keine Geheimnisse gewesen. Ne? Die haben wir bei One Football vor anderthalb Jahren in How to Fix transferiert oder sowas. Und die hätte jeder Bundesligist holen können, also ne? Mehr oder weniger. Haben sie aber halt nicht gemacht. Und Hoffenheim hat damit zwei einfach sehr, sehr gute junge Bundesligaspieler jetzt in ihren Reihen.
Und ja, es sind ja nicht nur die.
Nein.
Brun Larsen wirkt wieder wie hingekriegt gerade. Also der spielt sehr gut auf. Hat auch diesen einen sehr schönen Steckpass, den er auf Baumgartner spielt. Für eine große Chance, als noch 0-0 steht. Dennis Geiger ist zurück.
Yes.
Und hat ein, wie ich finde, tolles Spiel gemacht. Ich fand ihn sehr stark. Der war auch an dieser Großchance in der ersten Halbzeit beteiligt, hat diesen wunderbaren Assist gemacht auf Baumgartner mit dem Steckpass. Dennis Geiger ist ein Spieler, von dem ich persönlich sehr viel halte und wo ich auch glaube, das letzte Jahr hat er ja mehr oder weniger fast komplett verletzungsbedingt verpasst. Auch ein Kandidat dafür, der ohne so eine lange, schwere Pause nicht zwingend noch in Hoffenheim spielen müsste.
Absolut richtig. 23 Jahre jetzt alt und du sagst, es ist wirklich fast eine Saison, eine verlorene Saison. Und im Jahr vorher hatte man ja schon gesehen, was der Mann zu leisten imstande ist, wenn der on his peak ist. Und hat auch, einfach auch ein giftiger Spieler. Also macht einfach Bock, solche Typen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist so ein bisschen so eine Light-Variante oder Budget-Kimmich.
Oh!
Ist so Low-Budget-Kimmich so ein bisschen.
Kimmich, also. Kimmich auf Wish bestellt?
Nee, auf Wish ist immer so negativ konnotiert, das ist, auf gar keinen Fall gemeint.
Wish macht bestimmt
gute Sachen. Aber so Low-Budget-Kimmich, also finde ich schon, das fasst ihn eigentlich ganz gut zusammen.
Ist eigentlich der Peak der Wish-Anzeigen ist ein bisschen vorbei, ne?
Also ich vermeide es wie der Teufel das Weihwasser.
Ey, ich nicht, weil es so unglaublich absurd ist, was da zum Teil sich abspielt auf Wish. Ich kriege da Produkte empfohlen, wo ich auf diesem Minibild nicht mal die Richtung bestimmen kann, worum es hier geht. Ja, also ich kann nicht mehr sagen, okay, das ist was zum Anziehen, das ist ein Spielzeug oder was auch immer. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich bin hochinteressiert auf jeden Fall an den Wish-Produkten.
Meine erste Frage ist, was ist Wish?
Chinesische Amazon.
Ist es so?
Überhaupt keine Ahnung.
Aber du warst doch schon drauf.
Ja, also Wish ist halt einfach so eine ultra billige Bestellseite.
Ist das eine Webseite?
Genau, ultra billig und alles wird halt aus China verschifft und dann steht dann so hier PS5, 1,20 Euro. Ja, ist so. Aber Wish auch geil, weil dann scrollst du so durch. PS5, 1,20 Euro, iPhone, 1,20 Euro. Ritterrüstung, 6.000 Euro. Ah, okay, ja. Ja, das ist Wish. BVB, natürlich die überlegene Mannschaft.
Ja.
Mal wieder Chancenwucher betrieben. Wieder einmal eine weitere starke Partie von deinem Boy, Jude Bellingham. Nein,
ist nicht mein Boy. Also, das kann ich, also ich kann viel tun, aber ich kann nicht hier sitzen und sagen, den habe ich entdeckt.
Hast du
das ist meiner. Das ist meiner. Also, das ist ja, aber er ist einfach klasse. Er ist einfach fantastisch.
Ja.
Das erste Tor fällt auch nur, weil er so schnell schaltet, weil er sich gut nach vorne in den Raum bewegt. Generell da gute Bewegung bei Dortmund. Reiner macht das auch stark, ist so ein bisschen zwischen den Hoffenheimer Linien. Das heißt, es gibt keine klare Zuteilung für ihn. Und das Tor fällt nur, weil der BVB in dem Moment wirklich so gedankenschnell ist, dass Hoffenheim eben nicht so intervenieren kann, wie sie es vorher im ersten Abschnitt sonst gemacht haben.
Gio Reyna ist natürlich jetzt mit 50 Spielen der jüngste Spieler, diese Marke erreicht. Und der Mann, der sein Tor vorlegt, den du gerade erwähnt hast, ist jünger als er. Es ist wirklich,
ja.
es ist einfach Wahnsinn. Jemand, den ich beim BVB auch noch mal erwähnen will, obwohl er zwei Gegentore kassiert hat, ist Kobel.
Ja,
Bei
mir kommt jetzt was.
Bitte, du zuerst.
Nee, ich warne, bevor dass ich niesen muss.
Ach so, ja, dann mach das. Ich fand, dass man bei Kobel, das ist einfach ein Torhüter, der anders proaktiv ist als Er schafft es nicht zu niesen. Er schafft es einfach nicht. Einfach ein proaktiver Torhüter, der Risiken eingeht, bewusst eingeht. Das kann natürlich immer blöd aussehen, aber bis jetzt tut es das noch nicht so richtig.
Und zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Kobeltheker.
So ist es. Ja. Und so gewinnt der BVB eben in der letzten Minute. Heartbreaking Loss für die TSG Hoffenheim auf der anderen Seite. Auch nach der letzten Saison. Der BVB ist nicht der Gegner, wo Hoffenheim gewinnen muss.
Nein.
Dass sie aber so nah an einem Punktgewinn dort dran sind, zeigt für mich, dass sie einfach auf einem sehr, sehr guten Weg sind, die Hoffenheimer.
Auf jeden Fall. Was ich noch spannend finde als vielleicht finale Beobachtung meinerseits zu dem Spiel. Erste Halbzeit 0-0. Dortmund sich bekanntlich schwer getan. Ballbesitzverhältnisse 70% BVB. Erster Spielabschnitt.
Ja. Dann kippt's.
Zweiter Spielabschnitt 46%. Also 24% weniger, wenn mich meine Mathe nicht jetzt total im Stich lässt. Das finde ich schon spannend und vor allem das mit, also klar, die kassieren auch zwei Gegentore. Das Hertha-Phänomen, die kassieren auch zwei Gegentore, aber dass es offensichtlich denen deutlich besser getan hat in ihren eigenen Offensivmöglichkeiten, dass sich das so ein bisschen verschoben hat, weil der BVB immer noch an dem Punkt ist, wo sie deutlich besser damit klarkommen, wenn da nicht einfach ein formiertes Bollwerk steht, wo man durch muss.
Die Hoffenheimer übrigens, das wollte ich noch ganz kurz, was mir noch aufgefallen ist am Freitagabend ist, die Hoffenheimer, die lauern in den Passwegen, Alter, die gaunern auf ungenaue Pässe und dann schalten sie wirklich in zwei Kontakten um. Ne? Das, ja. Also das ist in Phasen wirklich absolut brillant anzugucken. Das erinnert mich an Hoffenheim-Aufstiegssaison, als diese Mannschaft, die man natürlich nicht mochte, als Fußball traditionell ist. Aber man konnte halt nicht umhin zu sagen, Alter, das ist schon krass, was die da machen. Also
es war spielerisch schön und ist es aktuell auch wieder, muss man echt sagen. Also ich finde, wenn ich das alles ausblenden kann, dann machen mir TSG-Spiele aktuell viel Spaß.
Ja, und mehr Lob kriegt ihr auch nicht, ihr Hoffenheimer. Der BVB am Ende mit dem, ja, mit dem, was sie einfahren mussten. Aber auch bei Dortmund merkt man, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt auf jeden Fall. Denn wenn man guckt, hat man eine, ja, im Nachhinein muss man sagen, schwache Eintracht geschlagen, gegen Freiburg verloren und jetzt einen wackeligen Sieg gegen die TSG Hoffenheim. Aber am Ende stehen 6 Punkte aus 2 Spielen und BVB ist zumindest halbwegs auf Kurs, oder?
Und we move.
We move. We move on. Es geht weiter. Bei Stuttgart gegen Freiburg. 2-3 gewinnt der SC Freiburg mit absolutem Oldschool-Fußball. Nur lange Bälle und über die Flügel reinprügeln.
Das war für mich die allererste Breisgaunerei der Saison.
Ja, ja.
Das war sie, also ja. Würde ich schon sagen. Also
und vor allem, das war ja wirklich, wenn Christian Streich da wieder für seinen nächsten Breisgauner-Coup den Matchplan aufschreibt, dann sieht er übrigens genauso aus, dass Jong da nach 9 Minuten 2-mal getroffen hat und Lukas Höhler nach 24 Minuten auch noch trifft. Und ich glaube, es war nach Ecke, Flanke, Ecke. So ungefähr war es, ne?
Ja.
So, dann führen sie einfach 13 nach 24 Minuten und sagen dann natürlich, so, jetzt mach doch mal.
Und der VfB hat auch ein bisschen gemacht, muss man sagen.
Oh ja.
Also zur Pause stand es ja noch 3-2, also da dachte ich schon, das kippt wieder komplett,
ja.
Weil ich auch auf den SCF getippt hatte und da auch ein bisschen Aktien in den Spiel lagen.
Mhm.
Hat dann nicht mehr ganz gereicht, aber ja, der Spielverlauf hätte Freiburg nicht weiter oder mehr in den Schoß fallen können, als es dann der Fall war. Wobei es auch in den Schoß fallen, es ist nicht so, dass sie dafür nichts getan hätten.
Oh nein, natürlich nicht.
Was Freiburg gut gemacht hat, ist, sowohl Massimo als auch Bonasosa waren defensiv komplett mangelhaft. Es war viel zu einfach, in diese Räume dahinter zu kommen, wo dann nur noch diese Dreierkette ist, wo dann im Zweifelsfall einer raus muss, um den Flankengeber zu stören.
Und dann bist du
dann hast du schon mal nur noch 2 Leute in der Mitte. Und so sind im Prinzip diese Tore gefallen. Die Flankenqualität von Günther und Salai war auch beide Male sehr gut.
Aber die ist auch kein Geheimnis, ne? Das also gerade jetzt gut Salai, aber dass Günther natürlich das ganz, ganz ordentlich hinbekommt, das wissen wir nun auch schon ein bisschen länger. Und wir müssen auch über den VfB kurz sagen, dass natürlich Mavropanos mit einem absoluten Willenstor.
Ja.
Bin eh Fan von dem irgendwie.
Doch, auf jeden Fall, ja.
Da passt viel zusammen, ne? Da guckt man sich an. Und Stichwort Preisgarnerei. Die zweite Halbzeit, in der ja gar nichts mehr passiert ist, also gar nichts mehr, also keine Tore mehr gefallen sind, war eigentlich für mich das absolut Breisgauner Aushängeschild, weil der VfB macht und tut und Freiburg hat 2 Ballkontakte und schließt gefährlich ab.
Das und Freiburg ist extrem gut darin, einem Gegner, der kommen muss, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das Spiel so ein bisschen zu verschleppen, das dauert auch mal ein bisschen, den Rhythmus rauszunehmen. Also das macht Freiburg einfach extrem gut in so Situationen. Und ich glaube jetzt Stuttgart, letztes Jahr war die erste Saison nach Aufstieg, ne?
Ja.
Alle 3 Spiele gegen Freiburg verloren.
Ja.
Ja.
Da gibt es ganz klare Ansage, wer die Nummer 1 ist in Baden-Württemberg.
Ist Freiburg in Baden-Württemberg?
Wo denkst du denn, wo Freiburg sein könnte?
Ja, es gibt kein anderes Bundesland mehr, was in Frage kommt.
Ja.
Bei Bayern ist es nicht. Nicht Saarland oder RLP, also ist es Baden-Württemberg.
Das
habe ich jetzt per Ausschlussverfahren,
habe
ich da die Lösung gefunden.
Das war nicht schlecht, die Leute konnten dir beim Denken zuhören.
Ja.
Und du hast absolut folgerichtig, hast es zu Ende kombiniert. Ja, so gewinnen die Freiburger also 3-2 und der SC Freiburg, das kann man mal sagen, ist, Überraschung, wieder einmal erfolgreich in eine Bundesliga-Saison gestartet.
7, oder?
Richtig, der SC Freiburg ist aktuell Tabellenvierter mit 7 Punkten, 5-3 Toren.
Sehr stark. Da wird man ein bisschen gehustet.
Schön, dass du extra nicht geredet hast, damit die Leute hören konnten.
Ja, also, vielen Dank. Dafür sind wir ja hier, um sowas mitzunehmen.
Ja.
Ja, Freiburg stark. Der Auftaktsieg des VfB hat sich massiv relativiert.
Ja.
Weil das war ja schon so, wow, nach diesem Ding gegen Fürth. Erstmal hat man dann gesehen, Fürth in den zwei Spielen danach.
Ja.
Und dann auch der VfB nach diesem Sieg. Das war ja einmal von Leipzig wirklich rasiert worden. Und jetzt 3-2 ist vom Ergebnis her nicht dramatisch, aber es ist wieder eine Heimniederlage gegen eine Mannschaft, wo man potenziell sagen muss, sollte man schlagen können, auch direkte Konkurrenz zu Tabellarisch, glaube ich, tendenziell.
Ja.
Also der Saisonstart ist so ein bisschen eingenordet worden.
Aber man muss halt auch wirklich sagen, beim VfB, das ist nun auch wirklich einfach mit den Verletzungen unglaublich bitter gelaufen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch passiert. Transfers sind ja eh ein großes Thema. Willst du den Leuten mal was erzählen zum Thema Transfers?
Transfers?
Ja. Wie wir so uns mit Transfers auseinandersetzen und auf welchem Medium in der nächsten Woche?
Ah. Ja, also der Meister der unabgesprochenen Plugs wirklich. Also ja. Wir wollen, nächste Woche wird es noch eine zweite Episode geben, in der wir einen großen Transferperiode-Recap-Podcast rausbringen.
Yes. Wir werden den höchstwahrscheinlich am Mittwoch aufnehmen, spätestens am Donnerstag oder Mittwoch ist auf jeden Fall das Ziel.
Ja.
Aber wir kennen ja auch unsere Pappenheimer, deswegen versprechen wir hier nicht weiter mehr. Haben wir jetzt schon zu viel getan.
Ja.
Aber das wird kommen, diese Woche also zwei Episoden, denn Länderspielpause steht ja auch vor der Tür. Und auch da werden wir liefern. So, willst du noch was liefern zu Freiburg-Stuttgart?
Ich glaube, ausgeliefert.
Ausgeliefert, ja. So ist es. Die Rückkehr der Breisgauner. Es war auch letztes Jahr so um den Dreh rum. Dritter Spieltag, wird es erstmal richtig gegaunert. Wir sind bei Mainz-Fürth. Und der FSV Mainz 05 gewinnt natürlich, übrigens tut mir leid, dass ich gerade nicht alle Torschützen vorgelesen habe beim letzten Spiel. Der FSV Mainz 05 gewinnt 3-0, Lukoki, Schalay und Stöger. Und es relativiert sich im Verlaufe des Spiels. Aber die Mainzer führen nach 18 Minuten 2-0. Und die Spielvereinigung Greuther Fürth tut Mainz 05 den Gefallen, dass sie in den ersten 25 Minuten sagen, gebt uns mal den Ball. Wir zeigen euch mal, wie das geht.
Wir machen das,
ja. Wir machen das hier mal. Und wenn du das gegen Mainz 05 machst, mit der Qualität, die Greuther Fürth mitbringt, dann wirst du
Moment, wie, ihr könnt umschalten?
Surprise, surprise, Mainz 05 so gefestigt, wenn sie in ihre Situation, das ist ihre Comfortzone. Das ist Bo Svensons Bett. Da legt er sich rein in 30% Ballbesitz, 35% Ballbesitz.
Oh, da mariniert er wie so ein gutes Steak.
Wirklich, ja, da bist du wirklich, tausendjähriges Ei oder so.
Was?
Kennst du es nicht?
Nee.
Das sind so, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Das ist auf jeden Fall eine asiatische Spezialität. Und es ist auf jeden Fall Eier, die entweder werden die lange eingegraben oder es wird draufgepinkelt und dann werden die so in Urin gedingst. Es gibt zwei verschiedene solche Sachen. Aber da auf jeden Fall tausendjähriges Ei, Bo Svensson. Und was machen die Mainzer in diesen 25 Minuten, die Fürth ihnen da gibt? Zwei Tore. Entscheidendes Spiel.
Jo.
Ja.
Fertig. Es ist ja im Prinzip also fast auserzählt, weil Fürth fehlt komplett, und das ist das, was auch viel Angst macht, finde ich, jegliche Durchschlagskraft vorne in der Offensive. Ja. Da ist einfach niemand dabei, der Stürmerformat, gerade jetzt stand jetzt zumindest, für die Bundesliga hat.
Hogota ist einfach nur fies. Der ist einfach nur fies, also im Sinne von körperlich fies. Aber
Er hat ja auch schon, also Hogota hat ja auch Bundesliga schon oft versucht und nie geschafft.
Ja.
Deswegen, da fehlt einfach an allen und Ecken und Enden die entscheidende Qualität.
Lukoki und Widmer, die neue Flügelzange bei 1-5, beides Neuzugänge, beide überzeugt in diesem Spiel, ganz, ganz klar. Lukoki macht ja auch das 1-0. Und ich will wirklich nochmal, ich hab's gerade eben schon mal gesagt, aber ich will es nochmal ganz, ganz, ganz klar so sagen, dass 1-5 führt dann mit diesem Selbstverständnis aus dem Stadion schießt, das ist eine absolute Qualität. Das muss man so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem hatten wir das schon mal. Das sind jetzt die Punkte, die für Mainz einfach ganz entscheidend sind. Das sind die Spiele, das sind die Must-Wins, die du holen musst, um relativ früh dafür zu sorgen, dass du nicht schon wieder in diesem Negativstrudel vom letzten Jahr drin steckst.
Absolut richtig. Die Mainzer machen also wirklich da weiter. Sie gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen. Und es ist einer von zwei Karnevalsvereinen, wo leise Europacup-Musik jetzt schon gespielt wird.
Eigentlich zwei, eins bei beiden.
Ja, ich sage, es ist eine von zwei,
wo schon gespielt okay, wird. Ja. Eine Sache noch.
Ja.
Johnny Burkhardt,
yes,
ist offenbar ein Top-Defensivstürmer in Europas Top-5-Ligen.
Moment, jetzt hast du natürlich wieder irgendwelche Advanced Stats ausgegraben.
Ja, ja.
Jetzt musst du mich erstmal abholen. Erzähl mir was davon.
Ich muss immer so ein bisschen blöd nach links meinen Kopf drehen wie so eine Eule, weil, ja, weil meine Unterlagen nicht in Blickrichtung zu Nico sind. Das ist so ein bisschen schwierig. Johnny Burkhardt. Erfolgreiches Pressen. Erfolgreiches Pressen ist Johnny Burkhardt in den Top 7%. Das heißt, er ist besser oder genauso gut wie 93% aller anderen Spieler auf der Position.
Das ist brutal stark.
Und dasselbe gilt für abgefangene Pässe. Und dann gibt es auch viele andere Statistiken, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe.
Ja.
Also Abschluss,
Presse,
also Expected Goals, alles Schrott. Alles Müll. Kennst du KIZ?
Ja.
Kennst du die alten Sachen?
Ja.
Müll, alles Müll.
Das ist so bei
einer Party mal so jemand bei uns, keiner von uns kannte, kann jemand so immer, kennt er kein Z? Kennt er die alten Sachen? Müll, alles Müll.
Aber absolut hervorragend.
Ja,
aber ungefragt einfach eine ganz, ganz starke Meinung reinprügeln. Ja, ist alles Müll.
Wo waren wir jetzt?
Aber Johnny B. Genau, Johnny B. Du hast ihn zum einen der besten Defensivstürmer Europas, hast du gerade
erklärt. So ein bisschen der neue Yusuf Paulsen.
Zwei Fragen dazu. Erstmal, der Begriff Defensivstürmer, den benutzen wir jetzt so?
Ja, offenbar. Ne?
Der wurde ja ohne Witz für Bobby Firmino erfunden.
Ja.
Der wurde einfach erfunden, weil sie gesagt haben, gut, der schießt keine Tore, aber der ist uns trotzdem wichtig.
Ja.
Wir müssen einen neuen Begriff erfinden. Pressingstürmer nutzen wir dafür, das ist was anderes.
Können wir auch machen.
So hätte ich es nämlich jetzt gesagt.
Also ein Stürmer, der in der Analyse zu kurz kommt, immer nur sagt, wie keine Tore.
Und bei Johnny Burkhardt ist es ja auch wirklich, da ist ja auch ein bisschen Druck schon fast drauf. Man denkt halt seit Jahren, der muss jetzt irgendwie durchbrechen. Aber wenn das seine Rolle ist, dann wird in Mainz keiner sagen, der macht das nicht ordentlich. Ne?
Nee, er schafft ja auch viele Möglichkeiten, weil Mainz braucht ja diese Balleroberungsmomente, Umschaltmomente.
Ja.
Und wenn er als Stürmer aktiv daran beteiligt ist, dass diese entstehen, macht er ja alles richtig.
Und die Umschaltmomente sind genau das, was Mainz 05 ausmacht. Ganz einfach, das hat sich nicht verändert. Das bleibt so. Mainz 05 spielt aggressiv gegen den Ball und dann ratzfatz. Ich möchte auch sagen, dass Unisivo vom Tor von Stöger das sehr, sehr schön gemacht hat. Unisivo bin ich ja eh.
Ja.
Das ist ein anhaltender Zwist, den ich da mit jemandem habe oder hatte. Ich glaube, inzwischen ist er auch im Team, Unisivo. Und eine Sache noch. Sascha Burchardt, ne? Guck mal, Greuther Fürth als Aufsteiger. Der einfachste Vergleich zur letzten Saison ist Arminia Bielefeld. Und die haben den besten Torwart der Liga dann gehabt, nach einigen Statistiken in der abgelaufenen Saison. Ja, und bei Greuther Fürth steht Sascha Burchardt im Tor, der jetzt mal, ich würde sagen, schon 2 Gegentore in 3 Spielen zumindest zum Teil auf seine Kappe nehmen muss.
Ja, das eine ist aber sehr, sehr unglücklich. Ich würde jetzt das, was Fürth an Gegentoren frisst und an Problemen hat, nicht so sehr an Sascha Burchardt festmachen. Also das fände ich so ein bisschen zu sehr auf Sündenbock gegangen.
Ja, ist in Ordnung. Ich habe einfach nur mal gesagt, dass ich in meinen Augen
Also er ist kein Stefan Ortega.
So ist es. So, und das brauchst du eigentlich, um die Kasse zu halten als so eine Mannschaft. Greuther Fürth, da muss ich noch was tun. Gucken, ob Jethro Willems fit wird.
Oh, stimmt, der ist auch da jetzt.
Ja.
Das war wild.
Ja. Aber das ist ja genau das, was wir auch schon mal in einem anderen Format gesagt haben. Greuther Fürth wird noch erfahrene Spieler dazu holen. Und das war halt gegen Ende, ne? Jetzt ist es.
Jethro, wenn fit, dann gut.
Wenn fit, ein unglaublicher Fußballer. Also fußballerisch übrigens an dieser Stelle, der hat das Assist für Michael Kasinovic beim Pokalfinale gegeben.
Mhm.
Fußballerisch über absolut jeden Zweifel haben. Da auch bei der Eintracht immer einer der Besten gewesen, aber hat halt viel nicht funktioniert. Und wenn fit, ist das ganz, ganz große Thema mit ihm. Wirklich. Weil inzwischen ist 1,5 Jahre her, dass er fit war.
Ja.
Ne? Naja. Machen wir weiter?
Ja.
Augsburg, Leverkusen.
Oh, Augsburgo.
4-1 gehen die Fuggerstädter zu Hause gegen Leverkusen baden. Iago macht ein Eigentor, über das gleich reden werden. Niederlechner macht ein Eigentor, über das gleich reden werden. Niederlechner macht ein Tor, über das wir gleich reden müssen. Und dann Patrick Schick und Florian Wirtz. Und das Tor ist vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen. Wobei am Ende hat Leverkusen sich schon ganz schön auseinandergeschraubt. Ne?
1,69 zu 2,12 XG.
Oh.
Das ist relativ nah beieinander. Für das, was das Ergebnis aussagt, ist es gar nicht so weit weg. Also,
das ist richtig.
Ich finde, bezeichnenderweise war das hier das beste Saisonspiel des FCA bisher.
Und ich wollte gerade sagen, die Phase nach dem 2-1, nach dem Anschlusstreffer, da hatte ich mir genauso aufgeschrieben, war sicherlich ihre beste Phase in der gesamten Saison. Da haben sie zwischenzeitlich richtig ordentlichen Fußball gespielt. Iago macht ein Eigentor, ein Lupfer, einen schönen Lupfer.
Ja.
Willst du hier irgendwie einen Gag mit EM-Torschütze verpflichtet machen, oder?
EM-Torschütze?
Ja, scheinbar hat der FC Augsburg Herr Eigentor verpflichtet oder so ein Scheiß.
Oh, nee, hör auf.
Ja, ganz Twitter war voll damit, ne? Ganz Twitter war voll damit. No disrespect. Dann macht Niederlechner das Eigentor, richtig?
Ja, per Kopf, ja.
Per Kopf, richtig, per Flugkopfball. Und dann macht Bakker fast ein Eigentor und wird dann von Niederlechner erlöst. Bei Bakker bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das ist Tomislav Piplica als Außenverteidiger, habe ich so den Eindruck. Habe ich nach drei Spielen, ist das
mein Er ist Check. Auf jeden Fall teilweise sehr grobschlächtig unterwegs. Hat ja schon den Elfmeter verursacht letzte Woche gegen Gladbach.
Hat dann gestern, Samstag fast einen verursacht, oder?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er halt da bei dem Tor von Augsburg seine Aktien enorm im Spiel hatte. Also
ein bisschen, den Ball nicht wegbekommen.
Ein bisschen grob.
Ja, wirklich ein bisschen hölzer. Als Kind in Holzsuppe gefallen wäre da, glaube ich, der Ansatz. Und gut, das Iago-Tor war natürlich schön, aber eigentlich waren die ersten drei richtige Kacktore. Und dann kommt Patrick Schick. Moussa Diaby geht über rechts. Mhm. Ein Haken. Ball in die Mitte zu Patrick Schick. Der hat sich fallen gelassen, kommt deswegen ein bisschen aus dem Rückraum mit Tempo auf die Augsburger Innenverteidigung zu und die entscheiden sich, nee, Moment, der kommt nicht aus Stürmerposition, das kann nicht unser Mann sein, ja. Den lassen wir marschieren.
Und dann macht er einfach rein.
Macht er wunderschön.
Wunderschön rein.
Patrick Schick, der ist on fire diese Saison. Auch einer, bei dem man sich hätte aus dem Fenster lehnen können mit Scorerpunkten.
Ich habe hier generell gerade mal notiert, Adli, Diaby, Paulinho, Wirtz, Demirbay, Amiri, Poyanpalo, Alario, Schick. Ich finde, man kann einen Case dafür fast machen, dass in der qualitativen Breite es keine bessere Offensive in der Bundesliga als Bayer Leverkusen gibt.
Das kann schon wirklich sein.
Also, die sind zumindest nah dran, dass wir also über auf jeden Fall fast Augenhöhe mit Bayern und Dortmund reden müssen. Das ist offensiv richtig brutal.
Ja, du hast absolut recht. Und vor allem, wenn man eben jetzt das sieht, was gerade so ein bisschen zu passieren scheint, Moussa Diaby hat den nächsten Entwicklungsschritt genommen, Patrick Schick hat von dieser EM ein Selbstvertrauen, wenn er das beibehält, dann ist er einfach ein Top-Stürmer in der Bundesliga. Und das, dass er das sein kann, das wusste man über Patrick Schick ja auch schon vorher. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Und auch ein Spieler wie Florian Wirtz, der jetzt zweimal eingewechselt worden ist und das Spiel entschieden hat einfach.
Ja. Der auch. Wird auch tendenziell eher besser noch. Also ja. Es gab ungefähr alle, so ein sich ewig wiederholender Zyklus, alle 2 bis 3 Jahre sitzt man am Anfang von der Saison und sagt, oh, Leverkusen, die haben eine Mannschaft, mit der können wir auch mal Meister werden.
Ja.
Und am Ende ist es dann irgendwie Platz 4 oder sowas und man denkt, ja, ist okay.
Aber mal gucken, Gerardo Seoane.
Aber jetzt. Mal gucken. Also, aber es ist wieder so ein Jahr, wo man hier sitzt und denkt, ach, Leverkusen, warum eigentlich nicht?
Attraktive Truppe.
Ja. Das mal mindestens, ja.
Und dann fällt ja das beim 4-1, müssen wir noch kurz über Augsburg reden. Ginkiewicz, deutsche Stenzny. polnische Torhüter haben eine schwierige Phase derzeit.
Nicht so leicht.
Nee. Stenzny bei, wobei natürlich auch Handanovic bei Inter letztens auch geliefert hat. Aber für Torhüter generell, die sind alle noch in der Sommerpause so ein bisschen, ne? Und der FCA geht damit natürlich jetzt wieder 4-1 baden. Und wie gesagt, du sagst schon, es war wahrscheinlich das beste Saisonspiel, aber was halt bleibt, sind beim FCA 0 Punkte, 1-8 Tore, 17. Tabellenplatz und das nur, weil Hertha BSC noch schlechter ist.
Ich glaube, du hast ihnen einen Punkt zu wenig gegeben, weil sie haben gegen deine glorreiche SGE 0-0 gespielt.
Hab ich vergessen, kann mich nicht erinnern. Einen Punkt hat der FCA, nur einen Punkt weniger als Eintracht Frankfurt, ich übe hier keine Kritik. Ne?
Habt ihr 2? Ah ja, stimmt, ja klar.
Ungeschlagen seit dem ersten Spieltag, Mann.
Und, ja, Markus Weinzierl, Stichwort, Bilanz nach 6 Ligaspielen, 4 Punkte bisher. Es ist sehr wenig. Es ist sehr, sehr wenig und ich finde, den Beweis, dass Markus Weinzierl nochmal funktionieren kann, nach 2011, 12 oder wann auch immer, der ist immer noch nicht erfüllt auf jeden Fall.
Ich bin der Meinung, wenn ein Trainer deinen Verein rettet, dann verdient er danach einen Vertrag, der viel, viel, viel zu lange läuft auf jeden Fall.
Hat er einen bekommen?
Naja, was hat er? Bis, ich glaube, 22 hat er jetzt Vertrag bekommen. Na gut, das geht eigentlich
zu lang.
Das ist eine Saison.
Das ist zu lang.
Aber prinzipiell, es ist halt so eine seltsame Dynamik im Fußball immer, dass sich ja keiner traut. Und das verstehe ich ja auch, weil das natürlich für den Trainer absolut scheiße ist und du natürlich damit dir einen Ruf aufbaust, dass du ein Trainerkiller bist.
Ja.
Aber ich finde, man sollte sich auch wenn ein Trainer dich gerettet hat, sollte man sich nach der Saison hinsetzen und sagen, ist das der Mann? Ist das der Fußball, den wir spielen wollen? Ist das der Mann, mit dem wir in die Zukunft gehen? Und das passiert ja nie, ne?
Ich habe gerade ein Beispiel im Kopf. Und das ist Jørn Andersen, der damals mit Mainz aufgestiegen ist und auch, glaube ich, den Saisonstart auch gemacht hat.
Nee, nur die Vorbereitung. Ich habe direkt vor dem ersten Spieltag
stimmt, oder nur Vorbereitung. Oder? Haben die gesagt, ne, also, ja, aber menschlich, das passt einfach nicht.
Hau ab!
Und dann kam Thomas, Thomas T.
Und dann kam der Rekordsaisonstart von Mainz 05 nämlich.
7,
und
ne?
Das haben wir schon mal drüber geredet. Ich habe nämlich damals bei Mainz-Kuppe gesagt, ihr steigt ohne einen Punkt ab. Ihr werdet jetzt so dermaßen aus der Liga geprügelt. Und dann hat er mich nach 7 Siegen, 7 Spiele, haben wir das Gespräch kurz eingestellt an der Stelle. ja, der FC Augsburg ist also in der Position, wo zum ersten Mal die Warnsignale so ein bisschen angehen dürften. Auf der anderen Seite, allzu viele Punkte Rückstand sind es noch nicht. Aber man muss ja jetzt schauen bei den Augsburgern. Die sind natürlich jetzt erstmal vorne mit dabei als erster Kandidat für eine Trainerentlassung,
weil
es ja auch noch einen anderen gibt. Und die nächsten Spiele sind jetzt Union Berlin, Gladbach und der SC Freiburg. Und das sind ja keine leichten Gegner, ne?
Keine leichten, das riecht nicht nach mehr als 3 Punkten.
Ja. Ach, Augsburger, was ist mit euch? Da holt man sich einen Investoren rein, keiner redet drüber und dann läuft es trotzdem nicht. Wusstest du das?
Ja, das wusste ich, ja.
Falschen gefragt wahrscheinlich auch. Nur damit ihr es wisst, ja, da gibt es auch einen Investoren an Bord. Leverkusen mit dem Sieg 4:1 in Augsburg. Und wir kommen zum Spiel, über das ich nicht reden will. Arminia gegen Eintracht Frankfurt.
Oh ja.
Das Spiel endet 1:1 und ich sage vorneweg, absolut, absolut verdientes Ergebnis. Ich finde nicht, dass irgendeine Mannschaft da verdient hat zu gewinnen. Eintracht in der ersten Halbzeit besser, Arminia in der zweiten Halbzeit besser. Ich möchte aber noch ganz kurz über Philipp Kostic reden. Voll über das Spiel reden. Philipp Kostic hat sich ja inzwischen, soll er sich wohl entschuldigt haben, der ist am Freitag im Training ferngeblieben, will einen Wechsel zu Lazio Rom erpressen. Die Rattenfänger des Transfermarkts.
Sarri holt die Flöte raus.
Ja. Nein, das ist der Titel der Sendung. Das ist der Titel der Sendung. Sarri holt die Flöte raus. Noted, schreibe ich mir jetzt auf.
Wie gemacht für einen Bundesliga-Rückblick auf jeden Fall.
Ja, aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Sarri holt die Flöte raus. Wenn man das so sagt, klingt das seltsam. Was ich sagen wollte ist, liebe Augsburg-Fans, ich entschuldige mich dafür, dass ich Martin Hinteregger vehement verteidigt habe, als er ein bisschen uncool sich weggestreikt hat. Die Wahrheit ist, und das ist, glaube ich, ein Problem, warum dieser Trend überhaupt funktioniert, wenn man am Receiving End ist, auf der Fanseite, wo man den Spieler bekommt, ne? Niklas zuckt hier gerade ganz doll mit den Schultern. Genau das ist es. Dann sagst du mir doch scheißegal, wir haben unseren Spieler bekommen. Martin Hinteregger selbst hat sich ja inzwischen dafür entschuldigt. Und ich glaube, ja, man muss da mit solchen Spielern kritisch, ich weiß, ich will jetzt niemanden dazu aufrufen, dass jetzt Lazio-Fans anfangen, Philipp Kostic auszupfeifen, wenn er kommt, ganz im Gegenteil, ich mag den Mann ja sehr. Aber es ist einfach eine nervige Sache und wenn es Fußballmanager wäre, würde ich jetzt Option Einzelgespräch wählen und dann bitten, sich von seinem Agenten zu trennen.
Ich wollte gerade fragen, also, wenn du mal eine prozentuale Einschätzung abgeben müsstest, wie viel Philipp Kostic steckt da drin und wie viel der Mensch, der Philipp Kostic berät?
Ich sage jetzt einfach 10,90, wirklich. Philipp Kostic ist in drei Jahren Eintracht Frankfurt aufgefallen durch 100%igen Einsatz, extra Schichten schieben nach dem Training und sich um Spieler kümmern, die aus einer ähnlichen Region kommen, aus der er kommt und sie überall ranzuführen, ist beliebt in der Mannschaft und für mich ist es ganz, ganz klar, ich glaube, dass Philipp Kostic wechseln will. Das ist ja kein Geheimnis. Aber ich glaube,
das ist auch an sich, finde ich, nicht verwerflich.
Überhaupt nicht. Und ich glaube, dass es da auch einen monetären Hintergrund natürlich für gibt. Denn die Eintracht ist einfach kein Verein, der top viel Geld bezahlt. Aber ja, das Problem bei der Eintracht gerade, und das klingt jetzt wie Nachtreten, deswegen will ich es einfach nur ganz, ganz kurz behandeln. Ralf Rangnick war ja mal im Gespräch bei der Eintracht. Vielleicht erinnerst du dich, ne, als der Bobic-Abgang feststand.
Ja.
Damals bin ich sehr sauer über Ralf Rangnick gewesen, weil er nach öffentlich gesagt hat, er wüsste, dass es eine viel zu günstige Ausstiegsklausel für André Silva gibt. Check.
Ja.
Er wüsste, dass Philipp Kostic eine mündliche Absprache habe. Check. Und er wüsste, dass die Finanzen der Eintracht nicht so gut sind, wie man in dem Augenblick vielleicht dachte. Da würde ich jetzt nicht unbedingt Check sagen. Aber ich sag mal so, Ralf Rangnick hat uns ein bisschen gewarnt. Da wurde vom Vorgänger von Markus Krösche wahrscheinlich aus der Not geboren, einige Absprachen getätigt, die Eintracht jetzt so ein bisschen einholen.
Glaubst du, das sind Dinge, die auch einem Freddy Bobic vielleicht neben der sogenannten Perspektive Hertha BSC vielleicht ein Faktor gewesen sein können, zu sagen, ey, ich glaube, ich habe genug Frankfurt gemacht, weil also
ich weiß, dass es bald Feuer fängt, was ich hier gebaut habe.
Ja, also ja, ungefähr, weil, also wenn du, er wird es ja gewusst haben, weil er derjenige ist,
der
es ausgehandelt hat.
Ja.
Also den Sommer moderieren zu wollen, wo du sagst, hier ist übrigens unser Stürmer, der verschwindet jetzt hier für ein Apfel und Ei.
Ja.
Und hier dem habe ich hier per Handschlag zugesichert, er darf auch gehen. Das ist ja schon eher schwierig zu moderieren.
Das ist so, ich weiß nicht, ob es eine Rolle gespielt hat. Ich möchte aber an dieser Stelle ganz klar sagen, ich bin übrigens eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass die Eintracht am Ende des Transferfensters, was jetzt nicht mehr lange ist, einen guten Kader zusammen haben wird. Denn es fehlt nur punktuell und in der Breite ist das ein Eintracht-Kader, der so gut ist, wie ich mich nicht erinnern kann. Ja? Also bin ich da ganz guter Dinge. So.
Ja.
Jetzt über Spiel?
Über Spiel, ja.
Arminia Bielefeld gegen Eintracht Frankfurt, zu Gast auf der Alm. Und das Spiel endet 1:1. Die Eintracht spielt das in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut an und macht eines der schönsten Tore des Spieltags.
Kann man vielleicht sogar ausweiten. Ich meine, so viele waren das noch nicht. Also es ist schon ein Top-10-Tor der Saison bisher. Einfach, weil es eine wunderbare Kombination war, ja.
Und was dabei auffällt, ist wieder einmal, das Tor wird von Horge erzielt. Der hat einen unglaublichen Fußball-IQ. Wie der sich bewegt vor dem Tor, ja. Der war ja nominell auf dem rechten Flügel und dann im Zentrum, so ein bisschen überall zu Hause. Wie der sich bewegt auf dem vor diesem Tor, er ist in die Kombination eingebunden und dann gibt es zwei weitere Kontakte und dann ist er wieder in der Mitte, wie er einläuft, wie er da hinkommt, wo er am Ende abschließt. Ganz, ganz hervorragend von Jens-Peter Horge. Und insgesamt von der Eintracht gut gespielt. Und dann in den ersten 30 Minuten, da bin ich mir sicher, würden mir auch Bielefelds zustimmen, Fans zustimmen, ist die Eintracht gut. Und dann fängt es an zu bröckeln und in der zweiten Halbzeit bricht's. Und dann ist die Arminia am Drücker.
Und macht dann, also das Tor war anspruchsvoll, das muss jetzt nicht immer fallen, aber einen irgendwo auch folgerichtigen und verdienten Ausgleich. Und ich glaube, das Gesamtergebnis 1:1, das schmeckt bitter aus Frankfurter Sicht, aber wie du schon gesagt hast, muss man einfach akzeptieren, dass es in Ordnung geht.
Also das Ding ist halt, ja, es schmeckt bitter, weil du halt in der 86. den Ausgleich kassierst. Aber ab Minute 65 oder sowas hat Arminia Bielefeld uns auseinandergeschraubt. Also die waren einfach viel besser als wir. Ich weiß nicht, woran es lag. Es hat immer noch eine Mannschaft, die sich finden muss, ne? Und müssen die anderen auch. Die Vorbereitung war für alle gleich lang. Aber ich bin halt einfach, also sie waren einfach besser als wir und dieses Tor war verdient und man wusste, dass dieses Tor fallen würde. Der Zeitpunkt macht, ist natürlich bitter, aber es war verdient.
Der Fragezeichenfaktor Kostic wird jetzt auch keinen Mehrwert gehabt haben für das Sicherheitsgefühl der Mannschaft und für das, also zu wissen, wie geht es eigentlich weiter, wer ist unser Leistungsträger, bleibt unser Leistungsträger, der mit Abstand der beste Spieler der letzten Jahre war. Das sind ja alles Unwägbarkeiten, die ja auch irgendwie arbeiten können in einer Mannschaft, die auch, wie du sagst, sich noch nicht ganz gefunden hat. Also alles Faktoren, die mit reinspielen, aber
das glaube ich aber auch gar nicht so sehr. Ich glaube, Philipp Kostic könnte sich, wenn er das getan hat, nicht schon, ich weiß es nicht, bei der Mannschaft entschuldigen und das Thema ist eine Stunde später.
Also, das glaube ich auch. Also einen Weg zurück gibt es auf jeden Fall.
Ja.
Aber als das Spiel lief, war ja noch eine blöde Situation eher, glaube ich. Ja. Abgesehen davon hat trotzdem Frankfurt jetzt 3 Spiele, 2 Punkte. Da waren Gegner jetzt dabei, Dortmund klar, aber jetzt Bielefeld.
Augsburg und Bielefeld sind eigentlich Siege, die Eintracht einfahren muss mit den Saisonzielen, die man sicherlich sich
genau gesteckt hat. Genau das, genau das. Also normalerweise hätte ich gesagt, hätte man mit 6 Punkten planen müssen nach diesen 3 Spielen.
Ja, glaube ich auch. Und Rafael Santos-Borré, will ich ganz kurz sagen, der hat den undankbarsten Job der Bundesliga derzeit. Ich finde, der macht das wirklich in Ordnung da vorne. Der ist giftig, bissig, der läuft an, der stört. Er ist kein Goalgetter. Und
er wurde in dem Moment in dem Spiel deutlich besser, in dem Ragnar Ache auf den Platz kam.
Ja.
Und er braucht einfach einen Stürmer, um den herum er arbeiten kann.
Und das war ja auch immer so. Wenn man sich seine Station anguckt, war er dann immer am besten. Und inzwischen, jetzt hat er auch schon zwei Tore machen können diese Saison. Aber gut, ja. Ich denke, es wird bei der Eintracht noch ein Stürmer kommen. Vielleicht, wenn ihr das hier hört, ist er schon da. Sehr, sehr viel Eintracht-Gelaber. Arminia Bielefeld, wir hatten es letzte Woche schon mal gesagt, da werden Robin Hack und Krüger werden da in die Mannschaft reinkommen. Und in meinen Augen, das waren sie jetzt, das ist eine gute Mannschaft. Da ist Qualität dabei bei Arminia.
Ja, ja.
Und das haben sie auch im Verlaufe dieser Transferperiode, haben sie da einfach gute Arbeit gemacht.
Auf jeden Fall. Unangenehme Leute auch teilweise, die schwer zu bespielen sind. Sehr stabile Mannschaft weiterhin. Das trennt auch für mich die Arminia zum Beispiel von einer Mannschaft wie Fürth.
Ja.
Dass die Offensive, die schießen niemanden mit 3-4 Toren aus dem Stadion, aber du hast eigentlich eine Garantie dafür, dass Arminia Bielefeld in den allermeisten Spielen nicht mehr als 1-2 Gegentore kassiert.
Ja. Und sie haben halt einfach ein paar Spieler inzwischen in der Offensive dann, die genug Qualität mitbringen, dass sie dich ärgern können.
Ja, auf jeden Fall.
Das haben sie in dieser Saison, was haben sie denn jetzt? 3 Punkte, oder?
Sie müssten eine Nullnummer gehabt haben zum Auftakt.
Ja.
Dann jetzt ein 1:1 und zwischendrin noch ein Unentschieden, glaube ich. Ich glaube, dreimal
Remis. Ich würde sagen, ne? Drei Unentschieden? Gegen 1-1 gegen Fürth hatten sie noch, oder?
Ja, stimmt. Ja,
1-1 gegen Fürth. Also Arminia Bielefeld ungeschlagen. Ungeschlagen, die Jungs und Mädels von der Alm. Gratulation an die Arminia. Well, Gratulation, gewonnen haben sie auch nicht, aber das ist eine Mannschaft, die sich wieder erwarten in der Bundesliga gehalten hat und jetzt in meinen Augen besser ist als in der Saison vorher. Und
ja,
das,
definitiv, definitiv.
Und das ist die Entwicklung, die du haben musst als Aufsteiger und viel besser, viel mehr kannst du nicht erwarten. Oder?
Nö.
So, nehme ich mal mit auf eine Reise. Köln-Bochum. Baumgart gegen, wie heißt der Mann, Thomas Reis?
Ne? Da ist Thomas Reis, ja.
Das ist dieselbe Person, das weißt du, ne? Der eine hat eine Schiebermütze auf und der andere nicht, aber ansonsten ist das dieselbe Person. Das war ein absolutes Fest an der Seitenlinie.
Wo
ein
ist Schauspiel. Da, was ist dein Top-Reis?
Mein Top-Reis?
Ja.
Also erstmal, wenn du die Frage stellst, hast du ja eindeutig einen Top-Reis.
Ja.
So. Wenn du jetzt hier was von Uncle Benz in den Raum wirfst, dann haben wir direkt ein Riesenproblem.
Ich kann wirklich mit großem Stolz sagen, in meinem Mund war noch nie ein Reiskorn von Uncle Benz.
Das kannst du nicht wissen.
Doch.
Das kannst du nicht wissen.
Wie?
Vielleicht hatte jemand im Restaurant Uncle Benz.
Ja, okay, aber ich habe noch nie wissentlich einen Uncle Benz Reiskorn im Mund gehabt.
Das kann ich nicht sagen, aber ich bin auch kein Fan von Uncle Benz. Hier, Langkorn und
Langkorn?
Naturreis.
Ja,
das ist der way to go. Diese, wo immer wie eine braune Seite noch ist quasi. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist mein Reis.
Mein Reis ist roter Reis.
Oh, natürlich hat er eine Hipster-Meinung. Live-Recherche, roter Reis. Mach dein Case und ich gucke mir das an.
Der ist, glaube ich, könnte so ein Reis sein, der gar nicht offiziell Reis ist, aber so genannt wird. Das ist irgendein Franzosending, glaube ich, und schmeckt auf jeden Fall super gut.
Erstes Suchergebnis, fermentierter Reis.
Das könnte der sein, ja, also roter Reis.
Erzähl mir mal was über den, was macht den so besonders?
Der schmeckt einfach lecker.
Das ist auch kein richtiger Reis.
Also ich kenne natürlich nur aus der Küche meiner Mama, Grüße gehen raus, aber da gab und gibt es bei Gelegenheit mal roten Reis, der auch, glaube ich
Hä, Moment, kochst du keinen Reis?
Ja doch, aber keinen roten.
Ich weiß nicht, ob der dann wirklich, warum denn nicht, wenn du ihn so liebst?
Ja, weil
heirat ihn doch.
Ja. Weil ich ja auch ein Budget habe, ne? Also,
Reisbudget.
Ja, wenn ich zu Hause bin, dann wird so gemacht.
Ja, klar, hast du natürlich recht.
Mache gerade Geldscheinbewegungen, ist ja ein Podcast, muss ich ja gerade dran denken.
Wenn du nach Hause kommst, fragen deine Eltern dich vorher so, was du essen willst, wo du essen gehen willst oder sowas?
Nee, so krass ist es nicht.
Okay.
Aber
dann musst du selten mal nach
Hause meine Mutter hat eine vage Idee davon, was ich mag.
Ja.
Und wenn ich nach Hause komme, dann kann ich davon ausgehen, am ersten Abend, dann ist irgendwas auf dem Tisch, was ich gerne mag.
Also Niklas, wenn du Interesse hast, ich beschaffe dir 3 Kilo roten Reis für 30 Euro. Da ist eine gewisse Marge für mich selbst noch drin,
ja.
Das ist klar. Aber wenn du willst, kann ich das beschaffen.
Ist ein Deal. Machen wir. Aber Thomas Reis, Bochum gegen Köln.
Oh Gott, Entschuldigung, ja.
Wieso entschuldigst du dich? Ich habe es komplett gehijackt.
Ach so, ja gut, das ist in Ordnung. Der FC Köln gewinnt mit 2-1 gegen die Bochumer. Und du hast mit einem Köln-Fan das Spiel geschaut.
Korrekt.
Während ich mit jenem Köln-Fan über WhatsApp in Kontakt war.
Auch korrekt.
Und es ist soweit. Europapokalträume.
Europa.
Die Kölner gewinnen 2-1 Tore von Louis Schaub in der 82. Tim Lemperle in der 90. Simon Zoller mit dem Ehrentreffer, Anschlusstreffer, ebenfalls in der Nachspielzeit. Der erste FC Köln ist wie sein Trainer giftig, gallig, bissig, haarig, kratzig. Hast du noch was?
Nö. Okay. Dann viele Adjektive auf jeden Fall. Ja. Aber ey, Anthony Modest, Luis Schaub, Benno Schmitz.
Comeback-Season, Baby.
Die waren tot.
It's Comeback-Season.
Die waren, was die Bundesliga angeht, komplett tot. Komplett fertig, abgestempelt für reicht nicht mehr oder reicht nicht mehr, eins von beidem.
Ja.
Kompletter Wahnsinn, dass diese Spieler zurück sind.
Ich hab's selber aufgeschrieben. Und es ist geil. Anthony Modest auch wirklich wieder 3 große Chancen und 3 auch einfach, weil er gut abschließt.
Ja.
3 gute Aktionen. Die Kölner natürlich kriegen Tor aberkannt von Ljubicic, jetzt haben
wir es.
Zu Recht, war die richtige Entscheidung. Genau wie bei Mainz 05 ist kein Handelfmeter war wegen Abseits. Und die Kölner, was unter Baumgart funktioniert ist, die Kölner gehen in jedes Spiel und sind absolut bereit, sich komplett zu zerreißen.
Ja, und das sieht man auch in Zahlen. Also
präsentiere ein paar Zahlen.
Ich präsentiere Zahlen. Tackles und Interceptions per Game
ja.
sind die Kölner aktuell Zweiter respektive Dritter. Also ganz, ganz oben mit dabei. Also yes. Es ist nicht nur so ein vages, diffuses Gerede von, ach, die sind heiß, sondern das manifestiert sich auch in der Art und Weise, wie die Mannschaft Zweikämpfe führt, Bälle erobert, in der Frequenz, in der sie das macht. Und die sind einfach aktuell brutal unangenehm. Die große Frage ist, wie ist der Verschleiß irgendwann? Ja,
das ist natürlich die Frage. Aufwendig as fuck, was die spielen.
Ja, aber für den Moment ist es geil.
Und es ist übrigens auch, das ist ein Spiel, wo man sagen muss, letzte Saison verliert der FC Köln das, ne? Wenn du kriegst ein Tor aberkannt, du bist eigentlich die Mannschaft, die besser ist. Und in der letzten Saison kassieren die Kölner wahrscheinlich kurz vor der Halbzeit das 1-0 und verlieren das 1-0. So, und unter Baumgart gewinnen sie es. Übrigens mit 67% Ballbesitz.
Ja, richtig dominant. Also die Stats, die Köln ausgewiesen hat da, wenn du weißt, das war Bochum, aber nicht weißt, wer die andere Mannschaft ist und du siehst nur die Statistiken, siehst Ballbesitz, Passquote, was auch immer, könntest auch sagen, auch haben die gegen Dortmund gespielt oder sowas.
Ja, also, ja, wirklich. Ja,
also wirklich. Das war wirklich von den reinen nackten Zahlen her ein richtig gutes Spiel von Köln. Richtig gut.
Europapokal.
Es gibt auch, glaube ich, kaum eine Mannschaft, bei der man es als Neutraler so genießen kann, wenn sie einen Höhenflug hat wie der FC.
100%.
Weil es einfach kolossal Bock macht.
Ich habe aufgeschrieben, der FC in Europa-Stimmung ist einfach nur geil.
Ja.
Ist so. Finde ich auch ganz genau so. Und ich möchte noch sagen, die Kölner Nachwuchsschmiede hat nicht den Ruf, den sie verdient. Da kommen jedes Jahr, kommen da ein, zwei Spieler in die erste Mannschaft und spielen Bundesliga.
Ja.
Und das, okay, das ist mehr als drei Viertel der Bundesligisten.
Auf jeden Fall, das ist deutlich mehr, ja.
Und nicht nur das habe ich ja letztes Jahr schon ein paar Mal thematisiert. Die Kölner haben so viele gebürtige Kölner im Kader. Das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal natürlich, aber das ist schon eine Sache, die ich lasse mir nicht erzählen, dass es keinen Unterschied macht, wenn du in Köln aufgewachsen bist mit dem FC. Du hast doch ein ganz anderes Verständnis für diesen Verein als einen Zugang.
Deutsche Bilbao.
Ist Deutsche Bilbao, ja. Ist Deutsche Bilbao. Köln gewinnt also 2-1 für den VfL Bochum. Natürlich ist der FC Köln eine Mannschaft als Mannschaft, die letztes Jahr schlecht dastand. Eine, wo man sich vielleicht vor der Saison, hat man da vielleicht auf den Terminkalender geschaut und gesagt, na, vielleicht geht hier was. Nope.
Nee. Da ändert auch dieser formelle Anschlusstreffer kurz vor Schluss nichts dran. Das war verdient und auch klar, dass Köln die bessere Mannschaft war.
So ist es. Und der FC steht jetzt einfach da, wo er hingehört, im Herzen vieler Fans. Der FC grüßt von Europa vom 6. Rang.
Ansonsten Bochum halt, also ist okay. Kann man in Köln verlieren.
Ja.
Es kommt
ja
auch noch ein Rückspiel, wo dann auch mehr gehen könnte.
Genau,
auch mal schauen, wo Köln dann noch steht und wie fit die Mannschaft noch ist.
Müssen wir
mal abwarten, wie es dann aussieht. Für Bochum ist der Saisonstart jetzt bis zur Länderspielpause absolut im Rahmen dessen, was okay ist.
Man ist irgendwo 10-11 mit einem Sieg, alles in Ordnung.
Ja.
Und wie gesagt, gegen dieses Köln kannst du einfach so verlieren. Und du sagst es gerade eben schon. Mal gucken, wie lange die so heiß bleiben. Das wird nicht ewig so dauern. Aber wir gönnen es den Kölnern auf jeden Fall. Es macht Bock mit ihnen. Was machen wir jetzt mit Bayern Hertha?
Wir müssen ran.
Der FC Bayern München zertrümmert mal wieder einen Bundesligisten. Das ist nun nichts Neues. Das kennen wir. Das ist gern gesehen. Oder auch nicht so gern. 5-0 gegen Hertha BSC. Thomas Müller, dreimal Robert und Jamal Musiala machen die Tore. Und Hertha BSC, wenn mich nicht alles täuscht, hat, ich glaube, irgendwie zwei Abschlüsse aufs Tor in den ersten 15 Minuten und dann keinen mehr oder so. Das sagt schon alles über dieses Spiel aus.
Ja.
Ich meine, es ist der FC Bayern. Und es ist A, der FC Bayern und es ist B, Hertha BSC in der Schwächephase. Das heißt, man sollte jetzt ein 5-0 von Bayern, das bewerten wir eh nicht mehr über. Wir kennen die Bayern einfach, wir wissen, was sie machen. Wir werden gleich noch mal ein paar einzelne Spieler reden. Jamal Musiala. aber wir müssen halt trotzdem über Hertha BSC reden. Denn dort hat sich jetzt Pal Dardai selbst angezählt. Hast du das mitbekommen?
Pal Dardai ist so ein bisschen gerade der Joker der Bundesliga. Weil das, was er, ich komme drauf, weil ich gerade zweimal, mittlerweile nicht nur noch einmal im Jahr, zweimal im Jahr schaue ich die komplette Dark Knight Trilogie.
Finde ich absolut in Ordnung. Ich habe alle drei auf DVD.
Stark.
Oder hatte. Ich glaube nicht, dass ich es noch habe.
Meine Number One ist tatsächlich persönlich Batman Begins.
Ja,
natürlich. Auf jeden Fall. Also,
keine Frage.
Aber da beim Joker ist das Problem, dass ihm ja alles egal ist, weil er nichts zu verlieren hat. Und das ist auch Pal Dardai, weil er hat ja selber gesagt, wenn ihr mich nicht mehr wollt, dann werft ihr mich raus. Ich möchte keinen Bundesligisten trainieren. Ich habe ein gutes Leben. Mir ist es komplett egal.
Ja. Außerdem ist er ja das fleischgewordene Barney-Meme aus Simpsons. Weißt du, wo hier, wie heißt der Barkeeper nochmal? Mo.
Ja.
Wo Mo ihn rauswirft und er taucht direkt wieder auf. Der weiß eh, dass er in zwei Jahren wieder auf der Bank sitzt.
Ja, deswegen, also du kannst Paul Dardai nix, weil es ihm egal, also
es ist natürlich nicht egal.
Egal, aber seine Welt bricht nicht zusammen. Das ist keiner, der offensichtlich noch irgendwie darauf schiebt, eine große Trainerkarriere zu machen. Nee. Von daher.
Er ist halt wirklich auch Herr Tana, das sagt er auch.
Ja.
Und er ist ja nach seinem letzten Mal gefeuert werden, ist er ja auch ins zweite Glied zurückgegangen und ich glaube, er wird es genauso wieder machen. Was übrigens eine charakterlich herausragende Qualität ist, finde ich absolut super von ihm, keine Frage. Aber ja.
Ja, also er könnte das aktuell auch ein bisschen besser moderieren. Also es ist schon viel erstmal dritte Person, immer schwierig.
Ja.
Und dann auch viel sich selbst so ein bisschen rausziehen aus der ganzen Nummer. Er hat es schon so ein bisschen den Touch davon. Also man könnte es, glaube ich, also er könnte es, ja, glaube ich, vereinsdienlicher handhaben gerade.
Und was übrigens bei Hertha BSC, man, die holen. Ich verstehe es halt nicht, weißt du, Kevin-Prince Boateng wird letztes Spiel ausgewechselt nach 5 Minuten. Kevin-Prince Boateng steht dieses Wochenende nicht mal im Kader. Und jetzt ist es dann der andere alte Mann, den sie geholt haben, mit Verlaub alter Mann, weil der ist, glaube ich, irgendwie 3 Monate älter als ich, Jovetic, der direkt ausgewechselt werden muss. Und das ist halt so, ja, wie weit sind das Verstärkungen, wenn ihr doch Spieler holt, von denen man das weiß und jetzt passiert genau das und sie können nicht spielen. Also,
das ist ein reiner Gamble, ob die Jungs länger halten, als sie in den letzten Jahren gehalten haben, im Prinzip.
Lass uns ganz kurz lass uns bei Bayern nicht über alle reden. Bayern rasieren ja eh alles weg. Lewandowski 3 Tore, wow, wirklich. Immer wow, 3 Tore in der Bundesliga, sehr, sehr stark. Thomas Müller war stark, 130. Bundesliga-Tor. Jamal Musiala, Big Boss.
Big Boss, Meister abgeschlossener Dribblings, aber auch Meister Ballverluste. Ja. Er hat den großen Pluspunkt im Vergleich zum Beispiel von einem Leroy Sané, dass alles, was er macht, was auch fair ist, weil er deutlich jünger ist,
applaudiert erst
mit einem anderen Wohlwollen beobachtet
wird. Übrigens
mehr durchgehen gelassen.
Ja, und ich fand nämlich, dass Leroy Sané nach seiner Einwechslung gezeigt hat, dass er nämlich ein richtig, richtig guter Bundesligaspieler ist, der besser ist als 80% der Spieler in der Liga, wenn nicht 90.
Mehr.
Ja, ja. Ich fand übrigens auch Serge Gnabry gut.
Richtig gut.
Ja.
Also richtig mit Zug, mit Dampf.
Ja.
Und ich dachte erst so, es ist vielleicht nicht so gut für Leroy Sané. Aber ich glaube, wenn da jetzt jemand ist, der ernsthaft ihn gefährdet, kann das, wenn er es richtig annimmt, für seine persönliche Entwicklung und das, was bei ihm rauskommt,
ja, hoffentlich.
Nur gut sein.
Hoffentlich. Und Leon Goretzka, der hat inzwischen eine Ausstrahlung im Mittelfeld, das ist der Wahnsinn. Zum Spielverlauf ganz kurz, es ist halt ein 5-0. Es geht 2-0 in die Halbzeit, könnte da auch schon höher stehen. Das erste Tor von Robert Lewandowski ist es, glaube ich. Der Kopfball. Der Kopfball nach Kopfball.
Ja.
Das ist halt mentalitätsmäßig, zeigt es ja halt einfach alles, was du über das Spiel wissen musst. Ne? Bei denen musst du natürlich einfach 1000% verteidigen.
Auf jeden Fall. Also da kann man deutlich mehr entgegensetzen, als das, was da war.
Und Hertha, wirklich, das ist halt so ein bisschen das Problem gewesen. Es haben sich schon ganz andere Mannschaften bei Bayern ergeben. Aber sie strecken in der zweiten Halbzeit einfach so ein bisschen alle Viere von sich und sagen halt, ja, ist ja eh zu spät jetzt. Ne?
Da ist ja für hohe Pleiten in München ist ein 5-0 fast noch im,
absolut, ist im
Rahmen geblieben. Bist du noch glimpflich davongekommen auf jeden
Durchschnittsergebnis.
Fall. Durchschnittsergebnis.
Ja.
Aber ja, also er hat da 3 Spiele, 0 Punkte.
Ja.
Wirklich ganz, ganz wenig, was Hoffnung auf irgendwas macht gerade. Die können diese Länderspielpause verdammt gut gebrauchen.
Oh ja.
Also den allermeisten von uns, glaube ich, nervt es, dass es die gibt. Aber Hertha kann die sehr gut gebrauchen.
Als Eintracht-Fan kann ich sagen, ist gar nicht so schlimm,
ja,
dass es die erst gibt. Kommt Paul Dardai aus der Länderspielpause als Trainer raus? Also als Hertha-Trainer?
Ja, ich glaube, es hätte zu sehr was von Undankbarkeit, wenn du ihm nur 3 Spiele gibst. Ich glaube, dann müsste er schon selber gehen. Also gegangen wird er nach 3 Spielen noch nicht, glaube ich.
Das glaube ich auch nicht. Das kannst du ja auch einfach schwer verkaufen dann wieder. Ne?
Ja.
Das kannst du nicht machen.
Aber es kann schnell Schluss sein. Nächstes Spiel gegen Bochum, da ist es schon
ein
3-Punkte-Spiel auf jeden
Fall.
Wenn
du das verlierst, das ist ein 3-Punkte-Spiel.
Ja.
Wenn du das verlierst, aber da hast du recht. Ne? Wenn du gegen Bochum jetzt verlierst, mit ansatzweise einer ähnlichen Mentalität vielleicht, Mentalität immer schwieriges Wort, aber ihr wisst, was ich meine, dann, ja. Gehen wir zum Sonntag. Vorletztes Spiel.
Jo.
Union gegen Borussia Mönchengladbach. Und der Gladbacher Fehlstart ist komplett. Man verliert 2-1 am Ende, richtig? Weil Nachspielzeittreffer noch, genau.
Jonas Hoffmann.
Nico Gieselmann macht das 1-0. Taibo Avoni. Bing, 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 bing. Macht das 2-0. Und beides Mal katastrophale Ballverluste von Gladbach vorher. Der zweite ist nicht ganz so schlimm, der erste natürlich
eine Der erste von Jordan Bayer ist eine Katastrophe. Ja. Da ist bemerkenswert, die Szene ist eigentlich tot.
Ja.
Weil Haraguchi spielt erst einen Scheißball auf Kruse und ist eigentlich verloren.
Und Kruse läuft ja nicht mal richtig an, der macht ja nur seinen Fuß quer.
Aber dass er, dieser Lupfer raus wieder, der macht die Szene nochmal ganz neu und nochmal komplett
heiß. Ah, du meinst schon, genau. Also, sie spielen es eigentlich schlecht aus im ersten Moment,
genau,
nach dem Ballgewinn.
Genau, ja. Haraguchi spielt auf Kruse und der Ball ist kacke.
Ja.
Aber Kruse durch diesen Lupfer raus holt die Dynamik nochmal rein, zurück in die Situation und so entsteht das Tor. Also Max Kruse einfach Baller.
Oh ja. Die Kommentatoren bei The Zone haben sie auch richtig, haben genau dieselbe Reise durchgemacht, die wir gerade beschrieben haben. Katastrophaler Ballverlust, jetzt könnte es heiß werden. Oh. Und dann so ein, Und ja, Max Kruse. Und es ist auch Max Kruse, der, Lars Stindl verliert beim 2:0 den Ball nach einer eigenen Ecke.
Ja.
Verliert den Ball nicht, sondern spielt einfach einen Ball zurück, der super ungenau ist und bei Taibo Avoni landet. Und er zündet dann erstmal über 50 Meter, gibt den Ball zu Kruse ab. 2-4 sind sie, glaube ich. Und Kruse spielt natürlich einen herausragenden Pass und Avoni läuft perfekt rein. Und da entsteht was mit den beiden, oder?
Die haben richtig gute Vibes zusammen. Das passt sehr gut. Vor allem, weil Avoni halt auch für zwei arbeitet und Kruse für keinen, so gefühlt. das hebt sich gut auf.
Perfekt.
Ja, weil, also du kannst einfach ein langes Ding vorne rausprügeln und für jeden Innenverteidiger ist das die absolute Hölle, das Ding gegen Avoni verteidigen zu müssen.
Ja, und das Problem ist ja, die Gladbacher, bis zum 1:0 sind sie nicht schlechter in meinen Augen.
Nee, also gute Ansätze dabei. Florian Neuhaus war noch der Beste, würde ich sagen fast. Er hat ein paar gute Ideen gehabt, ein paar schöne Pässe, Sequenzen. Was Gladbach einfach aktuell komplett abgeht, das ist so ein bisschen die finale offensive Durchschlagskraft, die natürlich auch den Verletzungen geschuldet ist. Wer fehlt aktuell? Thuram?
Also Plea ist auf jeden Fall jetzt zurückgekommen von dem Spiel. Aber wenn du jetzt, ich muss natürlich jetzt einfach eigentlich in den Kader schauen, aber sie haben auf jeden Fall mit Hannes Wolf, Lars Stindl und Hoffmann von Anfang an gespielt, hinter Plea. Das ist nicht die A-Besetzung. Und von der Bank kam halt Patrick Herrmann.
So. Ja. Das ist ein.
Das ist halt für das, was Gladbach sein könnte und sein möchte und sein sollte im deutschen Fußball, ist das dünn. Das ist natürlich viel zu früh, jetzt hier die ganz große Panik zu schieben. Denn du sagst, es fehlt halt Markus Thuram, Lars Stindl hat gefehlt, Brele Embolo hat natürlich auch gefehlt.
Stimmt.
Den haben wir schon wieder komplett vergessen
in der
Saison. und deswegen, dann kann sowas mal passieren. Die Art und Weise ist halt schon sehr, sehr ärgerlich für die Gladbacher, finde ich.
Auf jeden Fall. Also sie haben jetzt sich nicht selber wahnsinnig viel erspielt, aber Union hat sie auch nur dann geknackt, weil sie selber dazu eingeladen haben.
Ja, so ist es. Und wie gesagt, die Gladbacher tummeln sich jetzt mit anderen großen Namen im Tabellenkeller und stehen auf 3 Spiele, 1 Punkt, 2:9 Tore.
Wann hat Adi Hütter angefangen, die Kurve zu kriegen bei der SGE? Weil da war der Start ja auch eine Katastrophe,
genau, oder? Nach dem 3. Spieltag.
Ja?
Ja, ich glaube, ziemlich genau. Es war Pokal aus, 3 schlechte Spiele und ich glaube, dann kam der erste Sieg. Dann also eigentlich alles in Adi Hütter-Timeline.
Läuft alles in nach Plan. Das ist die altbewährte Adi Hütter-Timeline.
Alles gut in Gladbach. War auch ein schöner Sendungstitel. Alles perfekt in Gladbach.
Ja. Ja.
Letztes Spiel.
Jo.
Ja?
Ja.
Oder willst du noch was zu den Unionern?
Also, muss man schon auch sagen, schon gut, schon richtig gut.
Wie schwer es ihr über die Lippen ging, aber ja.
Nee, muss man nicht schwer über die Lippen gehen, aber das ist schon wieder stark. Also, auch die Art und Weise, ich finde, was Union so brillant macht, was Transferpolitik angeht, ist, dass sie es immer schaffen, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die am Ende mehr ist als die Summe ihrer Teile.
Wirklich, ich habe gerade mir wieder auf die Aufstellung angeschaut und gedacht, was eine Kacktruppe eigentlich. nur von den Namen her und gar keinen Disrespect an irgendeinen Spieler da.
Ja.
Aber das ist keine Mannschaft, wo du die Namen durchliest und denkst, dass sie so Fußball spielen, wie sie Fußball spielen.
Also, Gieselmann, Haraguchi, Kedira, Öztunali, das ist so, ist okay. Ne?
Wirklich,
also,
einfach nur ja.
Aber deswegen, also die schaffen das, Jungs zusammenzubringen, die dann, wenn sie gemeinsam auf dem Platz stehen, auf eine Art und Weise harmonieren und miteinander zusammenpassen, dass es mehr ergibt, als eigentlich bei rauskommen sollte. Und das ist brillant. Und ich finde, wir kommen immer näher dazu, dass man fragen muss, wann kriegt Urs Fischer einen großen Club?
Digger.
Also, nur weil er halt so wie so ein lustiger Schweizer Onkel daherkommt.
Ja.
Also, der bringt alle Qualifikationen mit, wo man jetzt sagen muss, der hat sich das verdient, zu einem größeren Club zu gehen.
Würde ich auch sagen. Ich weiß halt noch nicht, Vielleicht passt es auch perfekt bei ihm mit Union Berlin. Schwierig, ja, weil ja, man wird es einfach nicht rausfinden, aber du sagst über Nico Gieselmann, war der nicht bei Fortuna Düsseldorf aussortiert?
Ja, doch, der war bei Düsseldorf, ja.
Und aussortiert oder nicht?
Das also weiß ich nicht, aber war auf jeden Fall ablösefrei von Düsseldorf zu Union.
Ja.
Da kommt nachher noch hier ein Stürmer rein, der bei Sandhausen vorher war und sowas. Ja. Also, das ist wirklich bemerkenswert, was aus dem Material gemacht wird, was da vor Ort ist.
Ja, Gratulation an Union Berlin. Klarer Kurs in Richtung Stadtmeisterschaft auch an dieser Stelle wieder.
Ja.
Das kennen wir auch schon. Und jetzt gehen wir noch zum letzten Spiel, weil wir zeitlich schon wir sind genau auf eine Stunde.
Wir sind gut unterwegs.
Gut unterwegs. Das letzte Spiel ist natürlich ein ganz wunderbares Spiel. Darauf haben viele von euch gewartet, das wissen wir. Das ist natürlich für ein großer Teil unserer Zuhörerschaft.
Zieht sich aus dem Beste Fan. Kommt zum Schluss.
Es ist der VfL aus Wolfsburg gegen RB Leipzig. Und was ist nur geschehen? Der VfL Wolfsburg unter Uri Geller, Marc van Bommel, den wir vorverurteilt haben, gewinnt 1-0. Tor durch Roussillon.
Der Roussillon hat ihn gemacht,
nach Flanke von links. Und die Leipziger waren wie immer, weil das passiert ja eigentlich nie. Leipzig ist ja nie nicht im Spiel eigentlich, oder? Kannst du dich an ein Spiel erinnern, wo Leipzig mal gar nicht im Spiel war?
Pokalfinale gegen BVB.
Oh ja, stimmt. Da wurden sie entkernt. Nicht schlecht.
Ja. Hier, direkt am Start gehabt.
Gehirn, also. Ne? Gehirn.
Gehirn ist da.
Gehirn ist da. Die Leipziger haben, wie gesagt, es war kein tschechisches Spiel. Ballbesitz war relativ gleich verteilt. Schüsse aufs Tor, 2-2. Aber die Leipziger natürlich, wie es sich auch schon ein bisschen durch die Saison zieht, Masse statt Klasse. Ne? Mehr Abschlüsse als die Wölfe. Und genau wie ihr Trainer sind die Wolfsburger einfach bissig.
Und unterschätzt worden.
Übrigens 13-18 Fouls. RB viel mehr gefoult. Oh. Marc van Bommel, RB-Trainer.
Nee, aber also ich glaube da, also.
Also von mir 100% unterschätzt, kann ich mich sofort outen. Gar keine
Frage. Das auf jeden Fall. Komplettes Outing als unterschätzt, hat aber, glaube ich, jeder.
Ja.
Und ich frage mich jetzt gerade, wo man das eigentlich hergenommen hat.
Das war nur Marc van Bommel.
Ja, aber das kann nichts anderes gewesen sein, als einfach nur so eine diffuse Stimmung, die entstanden ist. Weil, ja,
aber dann,
tell me what you want. Niemand weiß über Marc van Bommel mehr, außer, dass er bei PSV-Trainer war, als am Anfang ganz okay war, dann ist er abgeschmiert und entlassen worden. Mehr weiß niemand. Keiner hat mehr als ein Spiel von Marc van Bommel als Trainer gesehen, bevor er in Wolfsburg gelandet ist. Und es war einfach so ein Vibe, der sich eingestellt hat, so, oh ja, der kann doch nichts.
Also ich erinnere mich sehr genau daran, als er Co-Trainer von Australien war, vom 01.01.2018 bis 26.06.2018. Da erinnere ich mich sehr genau und ich erinnere mich genauso.
Das ist der Schwiegersohn von Bert van Marwijk, oder?
So ist es. So ist es. Und das wissen nicht viele, Bert van Marwijk ist mit Shakira verheiratet.
What the fuck? Wo kommt das denn jetzt her?
Keine Ahnung. Weil das sollte man sagen. Piqué, das wissen nicht viele, der ist mit Shakira. Als würde es nicht jeder wissen. Jeder weiß es. Piqué erzählt, glaube ich, das glaube ich, ist das Erste, was er Leuten erzählt. Jeder weiß es über Piqué.
Kennst du aus Hipster und Lie, wo der eine Typ sagt, I never really know that she could dance like this?
Ja.
Das ist Bert van Marwijk, der das eingesungen hat, ja.
Oh ja, so ist es. da lernt man immer was dazu. Ja, du hast aber natürlich recht. Man hatte ihn ein bisschen vorverurteilt und jetzt gerade straft er uns ein wenig Lügen. Ich erinnere mich bei Marc van Bommel, weil du sagst, niemand weiß was über ihn. Ich erinnere mich auch noch an Mittelfinger hinterm Rücken zeigen, dem Schiedsrichter. Das war auch gut.
Ja, aber er scheint wirklich als Trainer, wenn du ihn auch siehst, so, er ist nicht so einer mit Schaum vorm Mund.
Überraschenderweise, ne?
Er wirkt ganz anders. Er wirkt in sich richtig ruhend, wie ein angenehmer Zeitgenosse. Also wirkt echt wie ein gänzlich anderer Mensch.
Ja. Die Wolfsburger kommen in diesem Spiel viel über die rechte Seite. Auch wenn das Tor über links gefallen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und sie spielen halt einfach einen relativ intensiven Fußball. Und sie haben halt aber einfach, und das ist das Thema, was du, glaube ich, gerade auch damit gemeint hast, sie haben halt nicht aufgehört, in dem gut zu sein, wo sie letztes Jahr schon gut waren.
Ja.
Ja? Und das ist eben einfach relativ kompromisslos vor dem gegnerischen Tor spielen und herausragende Leute auf beiden Seiten.
Es ist auch, würde ich jetzt sagen, also haben ja alle, die Top 6 haben ja alle Trainer gewechselt.
Yes.
Also ich finde, Wolfsburg ist fast die Mannschaft, die so am bruchfreisten durch den Trainerwechsel bisher durchgekommen ist.
Ey,
wo am wenigsten Hiccups dabei ist.
Wie sehr kann man seine eigenen Worte fressen, wie wir es jetzt, oder ich auf jeden Fall.
Ja gut, also aber, ja. Wir können auch nochmal in 8 Wochen gucken und sagen, ob wir dann nicht sagen, ja, I told you so. Aber für den Moment ist es erstmal Also wirklich, und es war auch enorm wichtig, glaube ich. Also gerade nach der Pokalnummer, wo ja eh so Van Bommel nochmal den Deppenstempel
auf nämlich,
die Stirn bekommen hat.
Das war auch das Ding dann, ja.
Ja, dann sind die drei Siege hier schon enorm wichtig.
Und RB Leipzig, über die müssen wir auch noch reden, die stehen nach drei Spielen bei 3 Punkten, 1 Sieg, 2 Niederlagen, Marschball. Am Arschball.
Am Arschball.
Wir wollen es beide sagen.
Ja, es ist nicht so ganz überzeugend. Ist es bisher einfach noch nicht.
Nee,
ich finde aber auch nach wie vor, dass so. Also, André Silva hat noch nicht ganz Klick gemacht. Sie haben ihn noch nicht so eingebunden,
nichts
wie man das vielleicht. Nichts ohne Philipp Kostic. Also, da sind noch Baustellen in der Leipziger Mannschaft,
ja.
Auf jeden Fall.
Und das ist eine Mannschaft, auch mit dem, was wir von Jesse Marsch wissen. Wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass die Saison jetzt so läuft wie die ersten 3 Spiele.
Nee, das nicht. Aber es ist ja etwas, was man als Bonus gerne mal mitnimmt, dass Leipzig nach 3 Spielen erstmal nur 3 Punkte hat.
Niemand
das
betont
ja
Bonus.
Bonus, natürlich.
Wegen Bonn?
Bonus.
Kommt
nee,
von Bonn.
Aber du kannst grundsätzlich jedes Wort betonen, wie du willst. Du kannst,
richtig,
du kannst
nur nicht richtig.
Du kannst Grillrost sagen oder Grillrost.
Es ist richtig, nur nicht richtig. Rostbratwurst.
Obst oder Obst?
Rostbratwurst.
Bist du ein Obst- oder Obsttyp?
Niemand sagt Obst.
Doch. Also ich nicht, aber meine alte.
Kommst du aus der Gegend, wo man Sport sagt?
Sport, ja.
Ja,
ich sag auch 14.
Ja. Ja, finde ich aber gut. Gefällt mir. Der Vater meiner Freundin redet auch so.
Ja, sie finden es warm, ist es herzlich. Ja,
so ist es. Liebe Grüße an dieser Stelle, wird wahrscheinlich zuhören. Es bleibt nichts mehr zu sagen, außer, was ist unsere 11. Spieltags?
Sie lautet im Tor, honorable Mention, Oliver Baumann.
Deutsche
wunderbare
Manuel
Paraden, hat 3 Dinger gefressen, aber konnte da nun wirklich gar nichts für.
10 Paraden.
Ja, ganz, ganz starker Auftritt, hat er sich verdient.
Hat er sich verdient.
Viererkette, rechts hinten, Benno Schmitz, möglicherweise schon zum 2. Mal dabei, ich bin mir gar nicht sicher. Es ist kaum zu glauben, was sich da abspielt.
Unser Köln-Fan hat mir übrigens gestern geschrieben, der größte Verdienst von Baumgart ist, unter ihm sieht Benno Schmitz aus wie ein Bundesligaspieler.
Können wir sich,
ja,
kann man unterschreiben. Schlotterbeck, der Nico.
Yes,
der Nico,
Schlotterbeck. Ich höre jetzt auf, zu jedem was zu sagen.
Und daneben Niakate und daneben noch ein Mainzer mit Lukoki, der jetzt für Mainz nicht als Linksverteidiger in der Viererkette gespielt hat, aber er macht es für uns.
Ja.
Sehr starkes Spiel gemacht. Vierer Mittelfeld. Rechte Seite. Jong.
Wie, also, den hast du, weißt du, dass man kann Wassermelonen in so einem, in einer Plastikbox, wenn die durchsichtig ist, kann man die wachsen lassen, dann werden die eckig. Ungefähr so hast du Jong da aufs rechte Mittelfeld reingezwungen.
Er ist rechts außen.
Ja,
gut. Er ist rechts außen. Ja. Bellingham und Wirtz in der Zentrale. Wirtz wird zwar nur eingewechselt, aber sagt dann, ey, Tor und Vorlage nehme ich mit, das reicht uns. Links Jamal Musiala, Doppelspitze MK, Max Kruse, der bei, bei The Zone immer als Max Bennett Kruse mittlerweile geführt wird.
Was? Wie?
Ist das wegen der Heirat?
Ist das, nein. Die Frau heißt
Oder ist es sein Zweitname,
Bennett? Ja, muss es ja wohl sein, aber
da steht immer Max Bennett Kruse.
Ja, oder der kennt ja auch wirklich alles und jeden, Max Kruse.
Ja.
Ist absolut möglich, dass er einfach gesagt hat, schreib das einfach mal rein. Mach doch mal. Also, ich weiß es nicht über Max Kruse.
Und dann eben auf jeden Fall 3 Tore Lewandowski. Also, es ist ein sehr, sehr konventionelles 4-2-2. 4-4-2, nicht 4-2-2. Und das war sie, unsere 11 des Spieltags.
Und das ist übrigens tatsächlich, Bennett ist sein Zweitname, Wikipedia hat geliefert. Das war nicht nur unser letzter Spieltag, das war auch unsere Ausgabe für heute.
Das war die Ausgabe für heute.
Was wir an dieser Stelle sagen müssen ist, bewertet uns gerne auf, wo auch immer ihr das anhört, wenn das geht. Bei Spotify soll das nicht gehen, sagen mir manche
ja.
Leute. Und erzählt es euren Freunden.
Erzählt es euren Freunden.
Eltern.
Eltern, Großeltern, allen, die ihr kennt.
Macht's einfach an bei Oma. Mach auf Repeat.
Aber auch an der Stelle, nach 2 Folgen können wir auch sagen, wilder Support jetzt schon.
Oh ja.
Besten Dank, merci beaucoup.
Vielen, vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit heute. Niklas, das war schön. Tschö.
Ciao.